Rückspiegel, der News-Podcast über Oldtimer.
Hallo, hallo, hallo. Wie geht es dir, Mackie? Schön, dass alle wieder eingeschaltet haben zu der neuen Ausgabe Rückspiegel, der News-Podcast.
Grüß dich, Nase. Ich bin total irritiert, weil ich habe jetzt unseren Jingle gar nicht gehört beim Einspielen. Aber ich gehe mal davon aus, dass der ganz normal abgelaufen ist, oder?
Ich gehe auch davon aus, ich werde es natürlich nachher, bevor ich es hochlade, ausprobieren, also reinhören. Ich habe ihn gehört.
Perfekt. Dann wird er da sein.
Hoffe ich, dass er da sein wird, ja.
Genau. Ich höre zumindest dich und ich sehe dich auch.
Sonst muss ich ihn ranbasteln.
Bin sehr froh, dass wir wieder zusammensitzen hier.
Ja, von Unna nach Berlin.
Bist du sprachlos. Zurück. Aber ist auch klar, dass wir hier ein bisschen ruhiger und gelassener heute anfangen, denn ich habe eine sehr, sehr schöne Nachricht von dir heute bekommen, als wir uns vorbereitet haben und gesagt haben, wann wir uns treffen wollen. Da hast du schreiben wollen, ich brauche mehr Zeit. Du hast aber geschrieben, ich brauche mich Zeit. Und das finde ich sehr schön, weil das ist hier der Podcast für die Mich-Zeit. Wir alle brauchen mehr Mich-Zeit, mehr Zeit für uns selbst, für unsere Hobbys, einfach mal die Akkus auftanken, einfach mal wieder ein bisschen Kraft tanken. Und das heute hier ist die Mich-Zeit-Folge, würde ich sagen. Also nur für euch, nehmt euch ein bisschen Zeit. Wir haben tolle Themen dabei, wie immer nicht abgesprochen. Jeder stellt eine Zeitschrift vor. Gerade eben hast du mir deine schon gezeigt. Ich habe dir meine auch gezeigt, aber ich weiß noch nicht, worüber du berichten willst. Und ich habe dir natürlich auch noch nicht gesagt, worüber ich berichten werde. Aber ich würde sagen, fang einfach mal an.
Ja, dann ich habe eine Ausgabe Juli 2024. Die Ausgabe Nummer 7 ist das. Also eine Zeitung, die monatlich kommt für 5,90 Euro, was unter den Oldtimer-Zeitschriften nicht viel ist. Und das ist die Klassik Autobild oder Autobild Klassik. Wie auch immer man das, in welcher Reihenfolge man es sagen möchte. Ich glaube, es ist Autobild Klassik.
Autobild Klassik würde ich auch sagen, ja.
Ja, genau. Warum habe ich die Zeitung genommen? Da ist eine Marke drin, mit der ich wenig anfangen kann. Also thematisiert und ich bin ja offen für Neues, möchte dazulernen und möchte auch verstehen, warum andere so eine Marke lieben. Und da ist also die Titelstory und dann, das zieht sich halt durchs Heft, ist die Geschichte von Opel, wo sie ein paar Jahre, also von der Gründung im Prinzip bis fast heute, nicht ganz bis heute, aber bis heute fast die gesamte Geschichte aufbereitet haben. Und das haben die sehr gut gemacht, muss ich sagen. Also das ist wirklich sehr, 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 sehr lesenswert. Man lernt eine ganze Menge über diese Firma. Und ich wusste, dass es die schon lange gibt, aber mir war nicht klar, dass es die, also die haben 1899 angefangen, Autos zu bauen, vorher Nähmaschinen und Fahrräder. Haben dann irgendwann, ich glaube,
jetzt wollte ich gerade fragen, ob du weißt, was die vorher gemacht haben. Nähmaschinen und Fahrräder, aber du hast es ja schon gewusst, hast schon gesagt.
Genau, und 37 haben sie dann gesagt, Schluss mit den Fahrrädern. Wir können konzentrieren uns auf das Automobil und dann haben die viele, viele Jahre erfolgreich Autos gebaut und auch Innovationen in den Markt gebracht. Also so einen ersten Viertürer zum Beispiel und. Aber die haben auch einen Patentmotorwagen zum Beispiel 1899 rausgebracht, den Lützmann. Das hatte ich nicht auf dem Zettel. Also klar gibt es mehrere Hersteller, die sowas haben, aber das hatte ich irgendwie so, wenn mich jemand gefragt hätte, hätte ich gesagt, weiß ich nicht. Auch die Logo-Veränderung, das finde ich auch sehr beeindruckend. Also alles, wenn man so in meinem Berufsleben, habe ja dann auch immer wieder mit Marketing und so und Sachen zu tun, da will man immer nicht ran ans Logo und an die Farben. Wenn man aber sieht, wie die sich von 1899 bis 2023 verändert haben, das ist schon massiv. Also das ist schon, also das erste Logo hat schon also überhaupt gar nichts mehr mit heute zu tun, aber auch zwischendurch dieser, das hat eine Rakete, das habe ich jetzt gar nicht, ich glaube, steht irgendwo drin, was es sein soll. Also 37, 47 Da gab es eben dann nochmal ein anderes Logo. Der Blitz kam erst 63, so mehr oder weniger, oder 64 kam erst so der Blitz, den wir ja heute kennen. Ach, da fällt mir gerade ein. Bist du das? Der sagt, was? Dass das schwarze, das ja, schwarze das Logo, genau, auf schwarzen Grund.
Ja, genau. Genau. Opel hat ja jetzt gerade das Logo nochmal überarbeitet. Ja. Das ist immer noch ein Blitz, aber es sind jetzt letztendlich so zwei langgezogene Dreiecke ohne dieses Mittelstück. Und es gibt jetzt immer mehr Modelle von Opel, die eine schwarze Front vorne haben. Also ist ja kein Kühlergrill mehr, aber da, wo früher der Kühlergrill war. Und dann machen die das Logo in schwarz drauf. Naja, also...
Ich finde es gut.
Ich finde schwarz auf schwarzen Grund, ich finde das gut. Ihr Logo auch in schwarz mittlerweile bei so Sondereditions, aber grundsätzlich, da kommt mir ein Auto entgegen. Man kann ein Opel, finde ich, heutzutage noch gut identifizieren anhand der Lichtsignatur und anhand des Designs. Aber wenn dem nicht so wäre und du siehst nicht mal das Markenlogo, naja, dann ist es ja auch, dann brauchst du die Marke nicht mehr. Also, wenn man es nicht sehen kann, macht es keinen Sinn.
Ja, aber sie haben ja schon auch noch nach wie vor eine eigene, nicht bei allen Modellen, aber bei dem einen oder anderen noch eine eigene Designsprache, also zumindest in Details. Und von daher denkt sich Opel wahrscheinlich, wir sind so unique, wer braucht da schon das Zeichen? Also, ne? Das Markenemblem.
Am Ende des Tages muss man sich ja auch ausprobieren. Also es gibt ja viele Hersteller, die mit ihrem Logo experimentieren. Denk mal an Mercedes, die den Mercedes-Stern ohne den Kreis drumherum jetzt auch vermehrt als Logo einsetzen, im Kühlergrill als Hintergrund oder so oder in Felgen drin. Das gibt es immer wieder, dass die Logos überarbeitet werden.
Ja, aber das würde mich mal interessieren. Vielleicht mache ich da mal so einen Abstimmungspost, wenn man sowas machen kann. Ich glaube, man kann das auf Instagram. Logo in Wagenfarbe.
Mag das ich. Das können wir auf Instagram Logo, machen, genau.
Oder Logo in Wagenfarbe mag ich nicht. Das würde mich mal interessieren. wie sagen die in dem Morgenradio immer, das sind Team Mackie oder Team Lars? Mal gucken, wer gewinnt. Ne? Gibt es eine Currywurst dann auf den Gewinner?
Der Bessere soll gewinnen. Genau. Die Wette steht, die Wette nehme ich an.
Ja, ne?
Auf alle Fälle.
Ist dann nur noch die Frage, wo, ne?
Genau.
Wo kommt die Currywurst her? Aber das ist diese Diskussion gehört erstens nicht hierher und zweitens endlos,
glaube ich. Das könnt ihr im kulinarischen Podcast von uns hören.
Ja, wer hat's erfunden, ne?
Genau. So, zurück zu Opel. Welches ist denn das Opel-Modell, was du so nicht kanntest? Meinst du jetzt diesen Landmann oder?
Nee, ich war nicht im Thema der Historie von Opel. Also okay. Wann haben die gegründet? Ich hätte vermutet, dass die etwas jünger sind. Ich habe nicht vermutet, dass die 1899 gegründet worden sind. Ich hatte nicht auf dem Zettel, dass sie einen Patentwagen haben, also einen Patentmotorwagen haben. Das habe ich nicht auf dem Zettel gehabt. Und für mich hat Opel eigentlich mit dem Laubfrosch angefangen. Der eigentlich Opel 4... 12, ich glaube, muss nachlesen. Opel 4, 12 PS heißt, genau, aber eben bekannt als Laubfrosch, weil die sich damals für diese Farbe grün entschieden haben. Und ja, ich habe es einfach nicht auf dem Zettel gehabt, dass es die vorher schon gab. Das ist gar nicht böse Absicht oder so. Ich kann einfach mit den neueren Modellen seit langer Zeit nichts anfangen. Also Manta war lustig und danach weiß ich nicht so genau und deshalb habe ich da nie so ein Augenmerk drauf. Aber die haben wirklich schöne schöne Fahrzeuge. Vorher gab es einen Opel 8 mit 25 PS, das war so ein offener Tourer, schreiben sie hier am 1910. Und dann, wie gesagt, der Laubfrosch ist von 1924 und den habe ich auf dem Zettel natürlich. Klar, das ist ja also nicht nur ein klassisches Fahrzeug, sondern auch ein Klassiker. Den kennen ja die meisten auch mit diesem Boat Tail, ne? Also mit dem spitz zusammengeführten, was man ganz gerne gemacht hat in den 20er Jahren. Und dann kamen schon eine ganze Menge impulsante Fahrzeuge und Opel war wirklich im Detail recht innovativ. Und dann hat man eben auch angefangen, dann 37 schon mit dem Kadett zu arbeiten oder den als Viertürer rauszubringen, damals noch mit dem Türanschlag an der C-Säule, nicht an der B-Säule. Die B-Säule war damals auch ein bisschen zu klein, aber das war dann auch schon so ein Fahrzeug für jedermann in Anführungsstrichen. Für 2100 Mark steht hier drin. Ja, und dann kam ja die Oberklasse, wo sie ja auch viel gemacht haben. Achso, es gab noch den Potsblitz, ne? Weiß nicht, ob du den auf dem Zettel hast. Das ist
der Potsblitz.
Ja, das ist ein Kastenwagen, den sie für die Post entwickelt haben. Das war einer der ersten.
Potsblitz, ich habe verstanden, Potsblitz, also wie so
ein. Der wird tatsächlich mit Z geschrieben, also POTZ-Blitz.
Ah, okay.
Potblitz wird der geschrieben. Der heißt eigentlich Opel Blitz 1,75 Tonnen Kastenwagen. Das ist der richtige Name.
Donnerwetter.
Das, genau. Ich
hätte jetzt gedacht, Potsblitz, Donnerwetter. Das ist so ein Ausdruck.
Donnerwetter. Aber gut. Das war ja ein guter, war ja auch ein Donnerwetter. Wahrscheinlich war das, kommt das sogar daher. Vielleicht gibt es da einen Zusammenhang, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall hatte der Stehhöhe auch im Fahrgastraum, also vorne im Fahrerraum. Und dann konnte man also aufstehen und nach hinten zu den Paketen gehen. Und eines der ersten Fahrzeuge mit Schiebetür. Solche Dinge haben die halt auch gemacht und dann haben sie eben angefangen, irgendwann auch in die Luxusklasse zu gehen in den 60ern und da haben sie ja eine ganze Menge wirklich beeindruckende Fahrzeuge gemacht und konnten da auch mit anderen Luxusherstellern auf Augenhöhe arbeiten. Ne? Und dann kam irgendwann Kadett D.
Nochmal ganz kurz zum Laubfrosch zurück.
Ja.
Der Laubfrosch ist ja eigentlich, heißt ja Opel 4 PS, also sprich der Name war Programm.
Genau.
Und es gab ein sehr ähnliches Auto von
also Citroën. Also 412 PS, der hat 12 PS gehabt.
Ah, okay, gut. Dann, also ich kannte den unter der Bezeichnung 4 PS. Ich dachte, das war dann auch tatsächlich die Leistungsangabe. Aber es gab ein sehr ähnlich aussehendes Auto von Citroën. Und Citroën hat damals die Fahrzeuge gelb lackiert und der Laubfrosch wurde, wie du es ja gesagt hast, grün lackiert, deshalb der Spitzname Laubfrosch. Und daher kommt das Sprichwort, das ist ja das gleiche in grün, weil das Auto genauso aussah wie der Citroën, aber halt bloß eine andere Farbe hatte. Und da hat der Volksmund gesagt, das ist ja das gleiche in grün. Und daher kommt tatsächlich dieser Spruch, der kommt von diesem Opel, von dem Opel Laubfrosch. Und dem Skandal, den es damals halt gab, dass das eigentlich ein Nachbau der Franzosen gewesen sei. Da gab es dann auch Rechtsstreitigkeiten und. Glaub's mir nicht, ist aber so.
Das glaube ich dir.
Ja, du guckst so kritisch, deshalb.
Nein, ist das gleiche in grün, ne?
Ist das gleiche in grün, genau.
Oder wie die Amis gerne sagen, same, same, but different.
Auch ein Opel-Modell.
Ja, das mal zu Opel. Also das ist sehr ausführlich gemacht. Auch ein bisschen dann auf Inhaber oder Besitzer eingegangen. Also hier gibt es einen Opel Kadett Berliner, wo es Bilder mit dem Fahrzeug gibt, als er Kind war. Und jetzt hat er das Fahrzeug immer noch, auch noch das gleiche Haus zum Beispiel. Und dann ging auch irgendwann mal bis in den Rennsport mit dem Ascona 400. Da ist die Überschrift, fährst du quer, siehst du mehr. Das fand ich ganz amüsant.
Auch sehr schön. Das ist ein Walter-Röhr-Spruch.
Ja, Walter-Röhr-Spruch, das mag sein, ja. Genau, und dann gab es nochmal den Calibra. Das ist dann schon die Zeit, wo ich anfing, auf den Führerschein zu schielen. Und ich kann mich erinnern, dass man da sehr gespaltener Meinung war damals, so auch in meinem Freundeskreis, ob das nun jetzt eine
damals ja
eine Hammerkarre ist oder nicht, ne? So, und weil das ja viel Serientechnik in einen Sportwagen, war das jetzt ein sportliches Auto oder noch ein Möchtegern-Sportwagen, weil er jetzt auch nicht so einen riesen Motor hatte, aber schon ordentlich Leistung. Ich glaube 200 irgendwas PS war das höchste, was es damals gab. Und da ist er schon ganz gut nach vorne marschiert. Von daher, ja, ich fand ihn out of the box und damit eigentlich ganz gut. Also ich fand ihn, war für mich nicht erschwinglich, ne, mit 44.000 Mark, aber ich fand ihn irgendwie ganz gut. das ist ein Ausnahme-Opel für mich, genau. Aber das haben die sehr, sehr schön hier zusammengefasst.
Wer war das Werbegesicht damals von Opel und hat auch einen Calibra gefahren, zumindest in der Werbung?
Oh, zu dem Zeitpunkt?
Ja.
Oh, ich weiß nur, dass Kloppi mal Werbung gemacht hat, aber das ist ja aktueller. Weiß ich nicht.
Steffi Graf. Steffi Echt? Graf war das Opel-Werbegesicht und hat auch dann für den Calibra Reklame gemacht. Und ich glaube sogar, es gab mal ein Steffi Graf Sondermodell.
Das habe ich nicht auf dem Zettel. Dass Steffi Graf das gemacht hat.
Die war Opel Markenbotschafterin, wurde von denen gesponsert und angefangen vom, vom kleinen Opel Corsa, als sie dann noch ganz am Anfang ihrer Karriere stand. Und das Lustige war, ich habe früher mal, ich war früher Balljunge, bei einem der größten deutschen Tennisturniere, die es gab zu der Zeit, also war ja genau die Zeit mit Steffi Graf, Boris Becker etc. Und das war Darmtennis. Und da war ich Balljunge auf dem Platz bei Steffi Graf und es gab immer einen Fahrservice. Die Tennisspielerinnen sind immer von irgendeinem Werbepartner, meistens war es BMW oder Mercedes, halt gefahren worden. Nur nicht Frau Graf. Frau Graf kam immer mit dem Opel. Die wurde immer mit dem Opel gefahren. Und damals halt auch mit dem Calibra, das habe ich noch vor Augen. War ein kleiner Steppke, aber das habe ich mir gemerkt. Steffi Graf und ihr Calibra.
Steffi Graf und ihr Calibra. Nein, habe ich nicht auf dem Zettel, aber ich war, mein Bruder war oder ist ja nach wie vor, der ist auch noch, also der ist tätig im Tennisverband inzwischen, also der ist ein Tennisverrückter und natürlich die, die Zeit Steffi Graf und Boris Becker. War seine Jugend und vielleicht auch der Grund, warum er heute immer noch in dem Bereich tätig ist. Der wüsste das mit Sicherheit. Ja, war mir nicht bewusst, wusste ich nicht.
Die war das Werbegesicht.
Ich durfte ja kein Fernsehen gucken, weißt du. Ich durfte ja kein Fernsehen gucken. Was auch ein bisschen wahr ist, tatsächlich. Aber das ist ein anderes Thema. So, dann noch was ganz Interessantes, weil wir gerade über Franzosen reden. Ist hier ein Artikel über den Franzosen drin. Wer ist damit gemeint? Der Louis Chevrolet, also der Gründer der amerikanischen Automarke Chevrolet. Was ich nicht wusste, dass er eigentlich Schweizer ist. Also der ist in der Schweiz geboren und ist dann im Radrennsport groß geworden und dann auch irgendwann in die USA ausgewandert. Hat eine Ausbildung gemacht zum Automechaniker, ist dann irgendwann angefangen, Rennen zu fahren und hat dann 1911 war er Mitgründer der Chevrolet Motor Car Company. Und das ist auch tolle Historie, tolle Geschichte. So ein paar Anekdoten da drin, ist schön geschrieben, alles in Schwarz-Weiß-Bildern natürlich. Und fand ich auch spannend, ist lesenswert. Erfährt man ein bisschen mehr über diese Geschichte. Und ich wusste nicht, dass er Radrennsport gemacht hat vorher. Das war mir komplett neu, 1906.
Aber apropos, weil du jetzt wieder mit den Fahrrädern anfängst, was ich nicht kapiere, wenn ich so eine Marke bin wie Opel, ja, warum nutze ich das nicht jetzt auch Fahrräder mit auf den Markt zu bringen? Einfach von der Geschichte her, weißt du? Die müssen die ja nicht selber produzieren. Aber gerade so was Elektrofahrräder angeht, wäre das doch jetzt eine total gute, sinnige Ergänzung. Oder siehst du das nicht so?
Doch, das sehe ich auch so, aber das, ja, das ist halt immer dann das Traurige dabei, wenn das in Konzernstrukturen als Marke halt mit eingebunden wird und die Leute, die dann da am Ruder sitzen, nur das große Ganze sehen und nicht irgendwie ein Gefühl für die Historie haben. Also da müsste halt jemand her, der die Firma lenkt und sagt, wir besinnen uns auf das, wo wir herkommen tragen die Geschichte weiter. Nein, dann wird halt eine Plattform genommen und auf die Plattform wird dann mehr oder weniger das gleiche Modell draufgebaut mit unterschiedlichen Labels vorne dran und dann da sind das halt seelenlose Fahrzeuge. Deshalb sind wir ja unter anderem, das unterstelle ich jetzt mal, fasziniert von der Oldtimerei, weil wir da halt Fahrzeuge haben, die einen Charakter haben noch. Ne?
Und, da bin ich grundsätzlich bei dir, aber ich würde nicht so weit gehen zu sagen, dass Opel gerade in der heutigen Zeit seelenlose Autos baut. Ich finde, dass das von den deutschen Herstellern noch ein Hersteller ist, der total vom Design her total spannende Fahrzeuge baut. Die gefallen mir immer besser, weil sie auch einen gewissen Retro-Touch haben mittlerweile. Finde ich interessanter als so manche anderen, sagen wir es mal jetzt mal ganz vorsichtig. Also die finde ich gerade nicht seelenlos. Aber ja. Es ist natürlich auch also kein deutsches Unternehmen mehr. Ne? Gehört alles zur Stellantis-Gruppe.
Das ist natürlich was sie besser machen als andere, finde ich, Stellantis, ist, dass wenn man jetzt die Modellserie durchgeht, also vom Kleinwagen über den Mittelwagen bis hin zum Luxuswagen meinetwegen, also so wie das bei vielen Herstellern ist, dann hat jede Kategorie ja doch noch so ihre Eigenständigkeit. Es gibt halt viele Hersteller, die inzwischen ja im Prinzip nur die Abmessungen verändern. Hart zu formulieren. Das ist natürlich final nicht ganz richtig, aber im Prinzip gibt es ja Autohersteller, die von einem kleineren Fahrzeug und dann diese fünf Modelle eben in der unterschiedlichen Kategorie sind einfach nur größer. Die Front ist gleich.
Die Plattform ist gleich, aber es wird halt einfach die Karosserie so in der Größe modifiziert, dass du ein vermeintlich anderes Modell hast, aber eigentlich ist es immer die gleiche Plattform.
Ja, vielleicht haben sie auch zwei Plattformen, aber trotzdem ist die Designsprache die gleiche und man weiß ja gar nicht mehr, ist es eigentlich das Modell oder das Modell von Weitem, sondern man muss näher dran gehen oder wirklich gut im Thema sein, dass man die kleinen Details erkennt. Das hat Opel nicht, das ist so, ja.
Genau. Deshalb würde ich bei Opel nicht von seelenlos sprechen. Das wollte ich bloß.
Okay. War das mit dem Chevy? Hat man nicht so auf dem Zettel, ne? Was die so aktuell für Modelle haben.
Nee. Das ist nicht unsere Welt, glaube ich. Also da musst du wirklich in Amerika sein. Und hier ein Chevy ist dann meistens auch ein Opel gewesen. Ein Chevrolet, bloß mit einem anderen Badge drauf. Also mir fällt akut kein Chevrolet ein, wo ich dir sagen kann, welches Modell das ist und dass der gut aussieht.
Ja. Nee, ich habe die Namen habe ich auch nicht so auf dem Zettel. Ab und zu, wenn ich mal ein Auto miete in den USA, dann habe ich auch natürlich mal so ein Mittelklasse-SUV, das ein Chevy ist. Was ich da gewöhnungsbedürftig finde oder irgendwie komisch, ist, es ist ein Automatikgetriebe, aber die haben jetzt kein Hebel oder etwas zum Drehen, sondern die haben einen Knopf und du drückst also D. Und fährst dann eben, und wenn du dann einen Rückwärtsgang haben möchtest, dann klar hältst du an und drückst dann halt auf R und fährst halt rückwärts. Und also du hast Knöpfe, die Fahrtrichtung angeben. Das ist irgendwie, funktioniert super gut, aber ist seltsam. Naja, wie auch immer. Auf jeden Fall ist hier nochmal, wie gesagt, von dem Franzosen, von Louis Chevrolet, ist hier seine Lebensgeschichte. Denn der ist 41 verstorben, 78, also 1878 ist er geboren und das ist einmal hier aufbereitet, finde ich ganz schön, passend auch, weil es da ja eine Verbindung zu Opel gibt, finde ich, haben die gut gemacht, so, das auf jeden Fall.
Übrigens, nur ein Fahrzeug in Deutschland und die kennen wir, dieses Fahrzeug kennen wir sehr wohl, das ist die Corvette natürlich.
Ja, aber halt das ist übrigens die erste Corvette, die ein Rechtslenker ist, vom Werk aus.
Nochmal, die erste Corvette ist
wie vom... Das ist die erste Corvette, die man am Werk bestellen kann als Rechtslenker.
Ah, okay.
Das allererste Mal. Alle anderen Corvettes, alle sieben vorher, musste man, wenn man es als Rechtslenker haben möchte, umbauen lassen.
Okay.
Und die kann man das erste Mal, das ist, glaube ich, die C8. Die C8 kann man das erste Mal als Rechtslenker bestellen. Nicht so interessant für uns Deutschen, aber für die Jungs auf der Insel, ne?
Muss sich das ja lohnen, also nicht nur für die, Südafrika etc.
Es gibt viele Länder, es gibt Thailand, Japan, Australien und so weiter und so fort. Aber das haben sie vorher nie gemacht und das haben sie dieses Mal das erste Mal. Genau. Nichtsdestotrotz ist ja die C1 und die C8 haben ja nichts mehr miteinander zu tun. Ne?
Nee, da ist nur noch der Name das Gemeinsame sozusagen. Ich finde die auch nicht, ist auch kein Fahrzeug, was mich irgendwie anspricht. Wenn du eine C2 siehst oder so, das finde ich noch, das ist ein richtig schöner Klassiker. Aber danach wird es immer schwieriger, sagen wir es mal so. Oder anders ausgedrückt, da gibt es andere Liebhaber. Also mir gefallen sie halt nicht.
Ja, das ist so. Dann ist noch ein Artikel hier drin, unsere Klassiker für kleines Geld, finde ich ganz spannend. Da haben sie ein paar Autos aufgelistet. Ich lese das mal kurz hier ab. Also ein Alfa Romeo 33, ein Audi 80 haben sie hier drin, ein Saab 9.3, ein Citroën AX, auch sehr speziell finde ich das Auto, und ein Volvo 66. Und die vergleichen sie so ein bisschen miteinander. Die kosten alle nicht so richtig viel Geld. Ist ein guter Einstieg für die Oldtimerei. Finde ich schön, dass sie sowas gemacht haben. Finde ich ganz schön.
Das ist die 1000-Euro-Challenge, die sie machen, ne?
Genau,
richtig. Habe ich im Netz auch gesehen, und der Alpha hat schon aufgegeben.
Der Alpha hat aufgegeben,
ja. Ja, da funktionierte die Kupplung nicht mehr. Aber fand ich ganz lustig, und ja, das ist an für sich gerade so ein Audi 80, finde ich schon wieder interessant als Einstiegsklassiker.
So, jetzt Audi 80 oder Baby-Benz?
Nee, das sind ja zwei unterschiedliche Kategorien. Natürlich dann Baby-Benz, ja. Ja, aber der Audi 80, der hat auch was. Also genau, was ist denn das für eine Variante? Die haben ja immer so Bezeichnung B4 oder so.
Ich glaube, das ist der B4.
Ist der B4, ne?
Ich vermute es mal, ja. Also wenn ich das Auto sehe, würde ich sagen, es ist ein B4. Aber ich muss mal gucken, ob ich das auf die Schnelle finde.
Also finde ich jedenfalls.
Ich weiß auch gar nicht, ob die es reingeschrieben haben, weil ich weiß es nicht. Ja, ich lege mich fest, es ist ein B4. Und dann kann man mich korrigieren, wenn das nicht der Fall ist.
Den finde ich cool, weil es den ja auch als Kombi gab und dann auch noch in der verschärften Version von Porsche gebaut, und zu Porsche kommen wir nachher auch noch mal ein bisschen.
Weißt du, warum das so ist, dass der B4, also der Audi 80 als Cabrio, nicht Audi 80 Cabrio heißt, sondern nur Audi 80? Nur Audi Cabrio?
Nur Audi Cabrio, genau. Ja.
Heißt nee, nur keine Audi Ahnung. Cabrio,
keine Ahnung.
Heißt nicht Audi 80 Cabrio, sondern da haben sie eine eigene Fahrzeugkategorie gemacht.
Das weiß ich nicht.
Das ist nicht der Audi 80, das ist der Audi Cabrio.
Ja, nee, muss ich passen. Aber ich finde den cool. Der hat was, der Audi 80. Und als Cabrio sowieso. Mit den chromfarbenen, mit der chromfarbenen Windschutzscheibe. Also der Windschutzscheibenrahmen so rum.
Ja,
aber der ist so angebürstet gewesen immer. Oder gab es
zumindest. Ich fand als Jugendlicher fand ich den 190er furchtbar, aber inzwischen finde ich den irgendwie.
Ja, nicht Äpfel und Birnen vergleichen, das darfst du nicht machen.
Das sind nicht Äpfel und Birnen.
Das ist nicht die gleiche Liga. Nur weil das eine Limousine ist und einen Kofferraum hat wie der 190er, ist das nicht die gleiche Liga. Der ist eine Nummer kleiner.
Ja, ach, naja.
Auch ist das auch nicht Premium.
Ich gar nicht.
Audi 80. Ach so, auf alle Fälle ist das ein Premium. Auf alle Fälle ist das ein cooler Test, so diese 1000-Euro-Challenge, die sie hier haben. Gefällt mir gut. Und hier habe ich gerade gelesen, es ist ein Audi B3, kein B4.
Oh, Mist.
Knapp daneben ist auch daneben.
Knapp daneben, ja, genau. Also da möchte ich mich bei allen Audi-Enthusiasten, die das natürlich besser wussten als ich, entschuldigen. Aber ich habe mich ja schon geoutet, dass ich ja einen 190er nehmen würde.
Also ich werde es jetzt
mal... Weil ich den Audi Cabrio sehr schön finde.
Ja, es ist ein B4, B3, ja.
Beton,
ja. Ja, sehr schönes Auto.
Ja,
ja, gute Zeitung. Genau,
dann haben sie, ja, ist eine sehr gute Zeitung. Dann haben sie noch den Rudolf drin. Das ist ein Auto, was 20 Stück gebaut wurde. Porsche kann
Rudolf,
ja jeder.
Erzähl mir mehr von dem Rudolf.
Soll ich mehr von dem Rudolf erzählen? Also, das war jemand, der. Ich habe den Artikel nicht im Detail gelesen, aber der ist auf jeden Fall hier drin. Also Ralf Rudolf hat den Rudolf Spider konstruiert und auch produziert. Ich glaube, 20 Fahrzeuge gebaut, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich habe mir keine Notizen zu dem Artikel gemacht und baute 20 davon. Das steht sogar in der Überschrift. Ja. Genau, und das ist ein ist ein kleiner Sportwagen, wie das beide ja schon sagt. Ne? Und den hat er, wann hat er den gebaut? 1998 wurde der gebaut, 20 Stück. Und ist ein Roadster, ne? Also offenes Dach. Und ich kann nicht so viel dazu sagen, weil ich den Artikel, da habe ich mir keine Notizen zu gemacht.
Ja gut, wir müssen ja auch Anreize geben, dass die Leute sich die Zeitung kaufen.
Was hat er gemacht? Reihenzylinder ist da drin, vier Reihen, also ein rein Vierzylinder, mittellängs eingebaut, zwei oben liegen, noch ein Hubraum, 1,781.
Und er sieht halt aus wie ein kleiner Boxster.
Er sieht ein bisschen aus wie ein kleiner Boxster, ja.
Und von hinten wie ein Karmann, ein Karmann-Gia.
Ja. So. Ja, ja. So ist es. Genau. Aber es ist eben auch ein Artikel drin mit allen Fakten, mit allem drum und dran. Und ist natürlich dann schwer, da ranzukommen, wenn es nur 20 Stück mal gab. Aber das ist ganz gut. Und dann ist hier noch ein T1 drin in dieser Zeitung, der in 64 Jahren 348 Kilometer gefahren ist.
348?
In 64 Jahren.
Na dann,
also Doppelkabiner-Britsche.
Zum TÜV und zurück, würde ich mal sagen, ne?
Und ich weiß gar nicht, ob mich das begeistert oder mich traurig machen soll.
Das ist eine Zeitkapsel, ne? Also das ist dann definitiv ein Auto, wo du sagst, wenn da nicht alles original ist, dann weiß ich auch nicht. Finde ich schon beeindruckend.
Ja, genau, es ist beeindruckend, aber ich weiß gar nicht, ob ich es gut finde. Weil irgendwie ist das Ding doch zum Fahren gebaut worden, gerade als Doppelkabine-Britsche, ne?
Ja. Auf der anderen Seite, das ist auch nur in Anführungsstrichen ein fünfstelliger Tacho. Das heißt, er könnte schon 100.343 haben. Und du würdest es nicht bemerken. Aber hat er nicht vom Zustand her, der sieht
Der sieht tippitoppi aus. Der sieht tippitoppi aus, genau. Dann ist noch ein kleiner Bericht hier drin über die Rallye Hamburg-Berlin, glaube ich, ist es, ne?
Ja.
Genau, ist noch ein bisschen was drin. Und ja, also auf jeden Fall ziemlich vollgepackte Zeitung. Hier ist ja auch immer noch die Termine drin auch. Oldtimer-Treffen, Oldtimer-Ausfahrten und so weiter. Die Termine sind auch immer in dieser Zeitung drin. Dann ist immer, das finde ich sehr schön, ein Überblick über eine ganze Menge Fahrzeuge, je nach Zustand, wo die so ungefähr liegen, preislich aktuell. Das finde ich auch ganz interessant immer, weil ohne Moos nichts los, ne? Dann kann man sich so ein bisschen gucken, was zu einem passt. Und dann gibt es natürlich noch auch einen Anzeigenmarkt. Da kann man dann auch gleich nochmal stöbern, ob das, was man sich, wovon man träumt, vielleicht verfügbar ist.
Und zu guter Letzt wollen wir auch nicht unterschlagen, wenn man sich diese Zeitschrift kauft, gibt es einen Gutschein für ein Kunststoffpflegeprodukt, wenn man sein Cockpit reinigen möchte. Eins, ja.
Habe ich aber noch nie ausprobiert.
Genau. Ich sage jetzt auch nicht, ob das gut oder schlecht ist, sondern einfach nur, hier ist ein Gutschein drin. Und man hat die Möglichkeit, eins von 10 iPhone 15 in der großen Variante als Plus zu gewinnen. Also, ja, wer nicht mal Lust hat auf Oldtimer, der kann hier wenigstens bei einem Gewinnspiel teilnehmen oder sich auch noch ein Pflegeprodukt kostenlos gegen diesen Gutschein besorgen. Also coole Zeit.
Die Werbeaussage finde ich ganz spannend, dass die da, dass das Cockpit matt ist und deshalb hat man weniger Spiegelung. Genau, dann ist noch ein Test drin über den Duft. Das ist noch ein Bericht darüber drin, wie jemand sein Getriebe auf Vordermann bringt, Schritt für Schritt Anleitung. Und ganz zum Schluss gibt es noch einen Lincoln, der mal vom Präsidenten gefahren ist. Und das ist eine ziemlich vollgepackte Zeitung. Wie gesagt, die Historie von Opel so schön aufbereitet, das ist das, was mich da begeistert hat. Und ich mag Opel jetzt ein bisschen mehr.
Sehr gut. Also Opel konnte ich schon immer was abgewinnen. Finde ich, hat tolle Fahrzeuge. Und ich schlage jetzt mal die Brücke. Wir haben doch schon mal festgestellt, und ich blätter hier gerade, dass es eine Rubrik in der Autobild Klassik gibt, die auch Rückspiegel heißt.
Ja, haben sie auch hier.
Haben wir festgestellt, ne? Ich habe sie jetzt hier nicht gefunden. Das Magazin, das was ich aber, dabei habe,
ist aber drin.
Das Magazin, was ich drin habe, hat auch eine Doppelseite mit der Überschrift Rückspiegel. Und da drauf zu sehen, das ist ein Foto aus den 50ern.
Ja, ganz, ganz kurz. Ich hab das nicht angesprochen mit dem Rückspiegel, weil da geht's um den, geht's um die MPU, den Idiotentest. Und wir wollen Spaß haben hier.
Wir wollen Spaß haben, von daher, aber trotzdem,
Rückspiegel. Wollen wir über sowas nicht reden.
Rückspiegel gibt's halt nicht nur hier auf die Ohren, sondern halt auch zum Lesen. Wie gesagt, in dem Magazin, was ich dabei habe, gibt's eine Doppelseite mit einem coolen Foto. Und die Überschrift ist auch Rückspiegel. Es geht darum, dass es in Amerika eine Clubsportszene gab, die kleine, leichte Roadster gefahren ist. MG, also vor allen Dingen englische Roadster, ne? MG, Frog-Eye, Jaguar, solche Geschichten. Und dann gab es da auf einmal einen Hersteller, der da mitmischen wollte. Hast du eine Vorstellung, welcher Hersteller das sein konnte? Oder sein kann?
War das Opel? Nein.
Nein, um Gottes Willen. Porsche. Porsche mit dem.
Porsche wollte damit. Ja, gut, das macht ja Sinn.
Okay. Porsche mit dem 356er und hier ist der Speedster abgelichtet. Ein wirklich cooles Bild. Und da siehst du halt, wie da ein paar Leute in der Wüste oder zumindest in einer wüstenähnlichen Gegend mit diesen englischen Roadstern gerade eine Pause machen und da ist halt auch ein Porsche Speedster dabei. Und jetzt kann ich es ja sagen, die Zeitung, um die es sich dreht, das ist der Porsche-Fahrer. Ausgabe 424, das heißt Mai, Juni, kostet 7,90 Euro. Und die nächste Ausgabe kommt Mitte nächsten Monats, Mitte Juli. Und ich war wirklich hin und weg von dieser Ausgabe. Wir haben den Porsche-Fahrer schon mal vorgestellt. Wie ich finde, wirklich gelungenes Magazin, hochwertig, sehr umfangreich, man kriegt sehr viel für sein Geld und mir war nicht klar, dass es wirklich noch so Sachen gibt bei Porsche, von denen ich noch nie was gehört habe. Da kommen wir gleich dazu. Das Erste, was man sieht, wenn man dieses Magazin kauft, da guckt oben etwas raus, ein kleines Faltblatt, zum, was als Einleger gedacht ist, und zwar der Porsche Price Guide 2024. Da haben sie die Classic-Data-Preise zugrunde gelegt und haben wirklich alle Modelle von Porsche aufgeführt, die du dir vorstellen kannst. Und mit den aktuellen Marktpreisen von Note 1 bis Note 5 auch noch ein paar Daten halt zu den Fahrzeugen, was so eine PS-Zahl, Hubraum, Karosserieart etc. Und das fand ich super spannend zu sehen, weil es tatsächlich noch Porsche gibt, die mit einer Note 2, ich gehe jetzt immer von Note 2 aus, absolut bezahlbar sind, um mit dem Oldtimer-Hobby anzufangen. Also du kriegst als Beispiel einen 914er für um die 22.000 Euro angeblich hier, laut Schwackeliste. Aber es geht noch günstiger. Wo habe ich sie gesehen? Moment. So schnell finde ich es jetzt nicht. Du kriegst den 911er. Und zwar den 996, der mit den Spiegeleiern, Zustand 2 für unter 30.000 Euro. Fand ich total spannend, dass die halt noch so bezahlbar sind, sage ich mal, obwohl ja da auch die Preise
noch hochgegangen sind. Magst du denn die Spiegeleier?
Das steht auf einem anderen Blatt. Also ist ja die Frage, ob du einen 911er fahren willst. Und dann sind mir die Spiegeleier egal. Und die sind nun mal zeitgenössisch. Es ist nicht mein Favorite, der schönste 911er in meinen Augen, neben dem aktuellen, ist der 993. Aber da sind die Preise halt zum Beispiel auch exorbitant nach oben gegangen. Ja, aber nochmal zu den Preisen. Der günstigste, den ich hier gefunden habe, für 12.400 Euro, ist ein 924er. Und ein 924er ist ein schöner Porsche, kann man sagen, was man will. Kannst auch einen Cayenne fahren für 15.000.
Geht ja, auch. Da gibt es ja, ja auch die Diskussion, ob außer 911 überhaupt ein Porsche ist. Ne?
Ja, also ich werde dir gleich ein Auto vorstellen. Das ist kein 911 und ich glaube, der wird dir auch gefallen. Also, Thema in der Zeitung ist zum einen Spezial 70 Jahre Speedster und zum anderen die 10 wertvollsten Porsche, die Top 10. Fand ich super spannend, sich die Top 10 anzugucken. Was würdest du sagen, welches ist der teuerste Porsche im Augenblick auf Platz 1 und auf Platz 2? Ich sag's gleich vorweg, die Preise sind identisch. Zwei verschiedene Modelle, was würdest du sagen?
Ach, da gibt's ja, ich weiß nicht, da gibt's, glaube ich, viele Modelle, die ich auch gar nicht kenne. Also das ist.
Also ich kann dir sagen, du kennst ja alle beide.
Ich kenne alle beide.
Der erste ist der
Dakar vielleicht, weiß ich nicht, 911er Dakar, der alte.
Nee, der 959 ist auf Platz 1. Okay. Kennt jeder.
Ja.
Haben wir hier auch schon ausgiebig besprochen. Mit einer geringen Stückzahl von 292 Fahrzeugen, wie es hier nochmal extra steht. Und auf Platz 2 der Carrera GT. Davon gibt es zwar knapp 1000 mehr, also 1270, aber trotzdem super seltenes Fahrzeug und beides Spitzensportwagen, Supersportwagen. Und
sehr schön auch.
Was ich toll finde zu diesen Top 10 Fahrzeugen, jedem ist unheimlich viel Information nochmal gewidmet. Man kann sich da nochmal gut einlesen und so ein paar Grunddaten sozusagen von diesem Fahrzeug oder Fahrzeugensicherheit anlesen. Aber was ich echt nicht wusste, wo ich wirklich sage, habe ich noch nie von gehört, ist ein ganz besonderer Porsche. Wenn du den siehst, dann sagst du, ja gut, okay, das ist ein 356er Cabrio, vielleicht schon ein Speedster. Aber ich wusste nicht, dass das ein eigenes Modell ist, nehme ich, und jetzt muss ich genau gucken, wie die Bezeichnung heißt, Typ 540. Von dem habe ich noch nie etwas gehört. Wir zeigen dann auch mal ein Bild in der Shownote. Da, jetzt kannst du sehen, sieht halt sehr, sehr ähnlich aus wie ein 356er.
Ja, der ist das, okay.
Und wie ist es zu diesem Auto gekommen? Sagt dir der Name Max Hoffmann etwas?
Also ich kenne den Max Hoffmann, aber den meinst du nicht.
Ja, den ich meine, der lebt auch schon nicht mehr. Das war ein amerikanischer Importeur von vor allen Dingen europäischen Fahrzeugen. Dem haben wir zum Beispiel auch den Flügeltürer zu verdanken letztendlich, weil er zu Mercedes hingegangen ist und gesagt hat, was seine Kundschaft haben möchte, und daraufhin ist der Flügeltürer entwickelt worden. Er wollte halt einen Supersportwagen haben. Und Max Hoffmann selber ist in Wien geboren, ein Immigrant, nach Amerika ausgewandert und hat dort letztendlich den größten Fahrzeughandel für europäische Fahrzeuge aufgebaut, für unterschiedlichste Marken, Engländer, aber halt auch insbesondere deutsche Fahrzeuge. Nur mal so, der hat ein Drittel der Porsche in Amerika zu dieser Zeit verkauft. Also ein Drittel der Fahrzeuge, die nach Amerika gegangen sind, sind über seine Vertriebsstrukturen gelaufen. Also ein ganz beeindruckender Mensch, über den wird hier auch, halt auch gesprochen. Und der hat halt von dieser Clubsportszene berichtet. Hat zu Ferry Porsche nach Stuttgart geschrieben, hat gesagt, ihr müsst ein kleines, leichtes Cabrio bauen, was man halt am Wochenende auf der Rennstrecke fahren kann, aber unter der Woche kann man damit auch ins Büro fahren. Der Slogan, der sich dann auch eingebrannt hat, war Win on Sunday, Sell on Monday. Also am Sonntag ein Rennen gewonnen und am Montag kommen die Leute in den Laden und wollen diese Autos kaufen. Ja. Und der hat halt dieses Fahrzeug ganz genau beschrieben, was er sich da vorstellt. Alles auf Basis vom 356er Cabrio, und hat aber gesagt, es muss leichter sein und Steckscheiben und spartanische Innenausstattung. Und dann wurden tatsächlich insgesamt 16 von diesen Fahrzeugen gebaut. Alle unterschiedlich, manchmal mit Knickscheibe, manchmal mit einer normalen Scheibe. Teilweise unterschiedliche Motoren drin, und es hat auch unheimlich lange gedauert. Aber diese 16 Fahrzeuge haben alle eine Alu-Karosserie. Dadurch waren sie halt schon damals deutlich leichter als die vergleichbaren Fahrzeuge. Und dieses Fahrzeug gilt aufgrund der Gewichtsoptimierung was zum Beispiel auch der etwas spartanischeren Innenausstattung geschuldet ist, als Vorläufer des Speedsters. Das Fahrzeug ist Anfang der 50er rausgekommen und der erste Speedster auf 356er Basis, der ist dann 54 rausgekommen. Und das ist hier so toll beschrieben und auch mit ganz tollen Fotos hinterlegt. Und wenn man dann sich die Fotos genau betrachtet, sieht man halt, es ist eben kein 356er, es ist ein eigenständiges Modell. Es hat eine ganz andere Karosserieform. Von schräg hinten sieht er aus wie ein Jaguar XK von damals. Der hat richtig so eine geschwungene Tür mit so einem tiefen, mit einer tiefen Fensterlinie und dann geht es hoch hinten wieder am Kotflügel, bevor es dann wieder abfällt. Also ein bildhübsches Auto und mir war überhaupt nicht bekannt, dass das letztendlich auf Initiative von dem Max Hoffmann gebaut wurde. Und das ist halt, das ist das Besondere, mit Alu-Karosserie ausgestattet ist. Dann sind dann auch so nette Details halt dabei. Max Hoffmann hat gesagt, die Motorhaube muss unbedingt zusätzlich gesichert sein, und zwar mit Lederriemen. Das kennen wir dann auch tatsächlich von anderen 356ern später. Diese Fahrzeuge haben das hier auch gehabt mit dem Lederriemen. Und es war zum Beispiel normal, dass da ein zweiter Satz Zündkerzen mitgeliefert worden ist. Ich kenne das lustigerweise auch von einem von meinen Oldtimern. Da war das auch so, dass man eine zweite Batterie an Zündkerzen in so einem gefrästen Alublock drin hatte. Jetzt weiß ich, das kommt vom Rennsport, dass man sein Auto halt auch entsprechend pflegt und die Zündkerzen dann nach dem Rennen nochmal auswechseln sollte oder vielleicht davor, wie auch immer. Also super toller Bericht über den Porsche Typ 45 und der heißt, bevor ich was sage, America Roadster. Der ist halt auch tatsächlich nur für den amerikanischen Markt gedacht gewesen.
Ja, das wollte ich gerade sagen. Ich hab von dem Auto schon mal gehört. Ich habe ihn auch schon mal gesehen. Also ich habe schon mal einen gesehen auf einer Messe. Wow. Und der ist nur in die USA gegangen. Ja.
Also der war nie vorgesehen für Deutschland. Und wie gesagt, die Produktionszeit war sehr kurz bloß. Und man hatte Schwierigkeiten auch, das Fahrzeug überhaupt zu produzieren. Also die 356er Karossen, die sind ja ursprünglich das heißt ursprünglich, die kommen primär von der Firma Reuter. Und Reuter hatte aber keine Ahnung, wie man mit Aluminium umgeht, wie man Aluminium schweißt etc. Und deshalb hat das ein anderes Unternehmen gemacht. Die sind aber nicht hinterhergekommen, obwohl es bloß diese 16 Modelle halt gab, haben die unheimlich lange dafür gebraucht. Und am Ende des Tages hat die Firma auch nicht überlebt. Und die letzten 2-3 Fahrzeuge sind dann auch woanders zusammengebaut worden. Also ganz ausführlich hier berichtet, schon allein wegen dieses America Roadsters ist diese Zeitung schon absolut ja ein Muss für jeden Porsche-Fan. Und dann, wie gesagt, geht's ja darum, 70 Jahre Speedster. Hier wird jeder Speedster vorgestellt. Und 356 Speedster habe ich tatsächlich schon ein paar Mal gesehen, obwohl sie ja nun auch nicht gerade zur Massenware gehören. Und was ich nicht wusste, der erste Speedster der Neuzeit sozusagen, das war dieses, basiert auf dem G-Modell. Den kannte ich auch tatsächlich aus meiner Jugend, also sprich, das ist Ende der 80er gebaut worden. Gibt's auch nicht so viele davon, 2103 Stück. Aber an den kann ich mich noch dran erinnern, dass ich den halt damals auf der Straße gesehen habe. Das Spezifische war ja dann bei den Fahrzeugen immer diese geschoppte Windschutzscheibe, also niedriger, flacher, und den Buckel hinten, hinter den Sitzen. Also da, wo das Verdeck ist, ist eine Kunststoffabdeckung drüber, über dem Verdeckkasten, und die hat so 2 Wölbungen, 2 Buckel.
Die an der Kopfstütze quasi anschließen.
Genau, und das haben dann alle nachfolgenden Speedster-Modelle auch. Und das Dach von einem Speedster ist halt auch eher bloß ein Provisorium, ist eine Notlösung. Es heißt bei Porsche so schön, ein Cabriolet ist ein geschlossenes Auto, wo man das Verdeck öffnen kann. Und ein Speedster ist ein offenes Auto, wo man ein Verdeck rüber machen kann. Und ich glaube, das beschreibt es ganz gut. Ja. Man fährt das Auto halt tatsächlich bloß offen. Das ist unheimlich zeitaufwendig auch, das Verdeck anständig rüber zu machen.
Ist ja auch eine Geschwindigkeitsfrage, ob man nass wird oder nicht, ne?
Genau, also es gibt ja aktuell auch einen Speedster, nicht vom 992, aber vom Boxster, also wie heißt er, 917 heißt er. Und da ist es ein ganz komplizierter Mechanismus, wo man richtig das Verdeck spannen muss etc. Also wenn man da in eine Regenhusche kommt, da ist der Regen vorbei, bevor man das Verdeck wirklich zubekommen hat. Aber wie du sagst, es muss ja halt auch die Geschwindigkeiten aushalten. Und was ich zum Beispiel auch nicht wusste.
Nee, ich meinte eigentlich mehr, dass wenn du schnell genug fährst, wirst du ja auch nicht nass, wenn es regnet.
Ach so, ja, da hast du natürlich auch recht. Aber nichtsdestotrotz, ganz ohne Verdeck würde ich nicht auf die Straße gehen. So, ich erinnere mal an den Citroën Pluriel, haben wir ja auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, dass der, wenn man die Seitenholme abnimmt, die kann man nicht mitnehmen im Auto, dann bleibt das Auto offen, dann kannst du es nicht mehr schließen. Ne? Und das ist Gott sei Dank beim Porsche Speedster anders. Und was ich nicht so richtig auf dem Schirm hatte, war, es gibt nicht von jedem 911er Modell tatsächlich einen Speedster. Und dann habe ich hier ein Bild gesehen vom Typ 993, also meinem Lieblings 911er, und tatsächlich als Speedster. Und dann dachte ich, das kann ja gar nicht sein, den gab es ja gar nicht. Und ja, ist auch so, den gibt's nicht. Es gibt bloß zwei Stück. Das eine ist ein von Porsche gebautes Exemplar zum Geburtstag von Ferdinand Porsche. Als er 60 wurde, hat er den bekommen. Und dann gibt es den amerikanischen Schauspieler Jerry Seinfeld, der ein großer, großer Porsche-Sammler und Fan ist. Und auf
für dessen Wunschschild
hat Porsche ihm ein Modell gebaut. Also es gibt nur zwei Porsche 993 als Speedster. Und das finde ich mega. Also das ist so typisch Porsche halt mal wieder. Absolut genial. Und der letzte Speedster, den es jetzt gab, ist der Typ 991, also der Vorgänger vom jetzigen Porsche. Und das ist ja auch der erste, der diese Heritage-Modellreihe bei Porsche begründet hat, also wo du dann auf der Seite Aufkleber an der Tür bekommst mit einer Startnummer drauf etc., wo du Leder und Pepita auf den Sitzen wieder drauf haben kannst etc. Ja.
Das ist auch sehr schön übrigens.
Finde ich auch grandios.
Was sie da gemacht haben.
Finde ich auch absolut.
Wirklich, wirklich gut umgesetzt. Also das ist wirklich mit, da hat sich jemand Gedanken gemacht, dass zu transferieren in die aktuelle Zeit. Finde ich gut umgesetzt.
Auf alle Fälle. Und es hat wirklich Lust gemacht, diese Zeitschrift auf Porsche. Neben dem American Roadster, neben der Speedster-Geschichte und den Top 10 gibt es hier auch noch einen Routenplaner. Da wird eine tolle Route durch die Schweiz über so richtig schöne Pässe mit Haarnadelkurven berichtet. Dann 924 hatten wir eingangs, wo ich gesagt habe, einer der günstigsten Porsche, den ich auch sehr schön finde. Gibt es einen tollen Bericht darüber. Und ja, eine absolut lohnenswerte, absolut lesenswerte Zeitschrift, die Lust auf Porsche macht. Und ja, ich kann sie nur empfehlen. Sind auch noch andere Berichte über 912 von Alois Ruf drin. Wirklich. Geht zum Kiosk, holt euch auch mal eine Porsche-Fahrer, selbst wenn ihr keinen Porsche habt. Also die fand ich super spannend. Ich habe noch nicht alles gelesen, aber ich freue mich darauf, wenn ich den Rest von dieser Zeitschrift auch noch lesen darf. Also mein Tipp, Porsche-Fahrer.
Porsche-Fahrer. Kostet?
Gar nicht so teuer, 7,90 Euro. Und kommt
gutes alle Mittelfeld, zwei Monate raus. Gutes Mittelfeld, ne, habe ich gesagt.
Gutes Mittelfeld, aber auch wieder sehr hochwertig gemacht.
Ja, das wollte ich gerade sagen, das ist ja eine hochwertige Zeit, also von der Materialität auch, ne?
Also, das ist nichts, wo ich sage, die kommt ins Altpapier, ne? Also, solche Zeitschriften lege ich mir auch immer gerne schön zur Seite. Da blättert man auch zu einem späteren Zeitpunkt nochmal rein. Und ja, Porsche fasziniert ja sowieso jeden. Also, von daher ist das eine tolle Sache. Und ich hoffe, wir haben jetzt so einen kleinen, wir haben wieder einen Hörer dazu gewonnen, nämlich der, der gesagt hat, wer keinen Unterschied zwischen luftgekühlt und wassergekühlt sieht, der hat ja keine Ahnung von Autos. Also ich habe immer noch keine Ahnung, was der Unterschied ist, aber ich empfehle euch den Porsche-Fahrer. Wer weiß, vielleicht haben wir jetzt den einen oder anderen wieder für uns gewinnen können, der uns doch kritisch geneigt war.
Ja, aber ich habe in der Statistik gesehen, dass wir sogar Zuhörer aus Amerika haben.
Wir haben immer wieder Zuhörer aus dem Ausland. Das sieht man dann bei uns in den in den Charts. Ne? Finde ich auch mal ganz spannend. Also viele liebe Grüße an der Stelle, egal wo ihr uns zuhört. Und vor allen Dingen zum Abschluss nochmal gesagt, abonniert uns, lasst ein Like da, lasst einen Kommentar da und auf Instagram werden wir wieder die Zeitschriften entsprechend nochmal darstellen, nochmal Fotos einstellen und
ja. Mit dem Opel Blitz und dem Porsche.
Der Opel Blitz und der Porsche. Also heute eine richtig zackige deutsche Folge, muss man ja sagen. Ne? Wir haben ja eigentlich nur deutsche Autos besprochen.
Ja, kurz den Chevy, ne? Aber.
Naja. Mit der einen Corvette, die sie in Deutschland anbieten.
Und dann hatten wir auch kurz Frankreich angerissen. Na, aber wir sind schon global.
Ja, okay. Ja. Auf alle Fälle hat es sehr Spaß gemacht.
Was gar nicht das Ziel ist, sondern wir wollen tatsächlich spannende Zeitungen finden. Auch wenn natürlich mit der Autobild Classic das ein sehr bekanntes Magazin ist, aber
also die Autobild Classic machen, ist immer eine sichere Bank und jetzt greife ich einmal zur Seite, nicht nur die Autobild Classic hier noch liegen, ich hatte auch die Motor Classic, ebenfalls mit schönen Berichten. Aber das ist die Ausgabe.
Die Oldtimer Markt ist auch, die aktuelle Ausgabe ist auch sehr spannend.
Also das ist die Ausgabe Juli 24, deshalb werde ich mich vielleicht in 14 Tagen für die entscheiden, da ist nämlich was Schönes drin. Mal abgesehen davon, dass dann auch ein Porsche 356 SC als Artikel hier drin ist. Mal gucken, vielleicht bringe ich die nächstes Mal mit. Wer weiß.
Da entsteht eine Liebe zum Porsche, ne?
Ja.
Oder war schon da?
Sind halt schöne Autos, was soll ich sagen? Ist so.
Das ist so. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen, vielen Dank, Mackie, dass du Zeit gefunden hast. Hat mir wieder Spaß gemacht. Ich hoffe den Zuschauern auch, dass es informativ war und dass ihr jetzt zum eurem Zeitungsladen rennt oder Tankstelle. Apropos Tankstelle, ich habe zwei Tankstellen, gestern eine und heute eine, besucht, die beide keine Zeitung haben.
Schrecklich.
Ist das ein Trend? Weil ich nochmal gucken wollte, was es so vielleicht ganz Aktuelles gibt, was mir so ins Auge springt, aber da springt mir gar nichts ins Auge, weil die hatten nur die Tageszeitung da, ne? Regionale und die Bild so ungefähr. Und das war's, die haben gar kein Zeitschriftenregal mehr. Na egal, ich hoffe, das klappt bei euren Tankstellen besser.
Ansonsten geht ihr zum Kiosk eures Vertrauens und dort werdet ihr dann auch fündig werden. Vielleicht liegt das ja daran, dass die Leute nur noch Elektrofahrzeuge fahren und da, wo sie Elektro laden, da gibt es keinen Kiosk mehr, da gibt es auch kein Personal und dementsprechend auch keine Zeitschriften. Vielleicht liegt es daran. Wieder ein Argument, einen Verbrenner zu fahren. Also, macht's gut. Bis bald.
Mein Outro kommt nicht. Deshalb sind wir hier noch. Da ist es. Also, schön eine Zeit. Wir hören uns in 2 Wochen.
Tschüss.